Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, servus.
Du bist gerade am Start mit deinem neuen Programm Flashback, die Rückkehr der Zukunft. Und die Idee dazu entstand quasi im Keller deines Uropas.
Genau, weil mein Uropa ist, der war so ein verrückter Erfinder, wirklich. So in den 1920er Jahren hat er schon crazy Dinge gemacht. Eine so ein bisschen wie Doc Brown in Zurück in die Zukunft. Und deswegen ja auch der Titel. Ich spiele ja ich komme auch mit der Musik auf die Bühne von Zurück in die Zukunft, weil das so eine ikonische Musik ist, weil du bist sofort im Zeitreisekosmos. Und selbst die Jungen, die dann die Filme nicht kennen, es ist einfach so eine unfassbar schöne Musik. Und dann bist du gleich drin. Und ja, mein Urgroßvater, der wollte in den 1920er Jahren eine solarbetriebene Heizung bauen.
Ja, Wahnsinn.
Überleg dir mal.
Ja.
Krass, oder?
Ja, und da hast du dir gedacht, mache ich doch gleich ein neues Programm draus.
Ich habe das sehr lange im Kopf. Ich wollte die Geschichte immer mal verarbeiten. Mein Urgroßvater ist damals ja nach Ägypten ausgewandert, 1909. Und da wurde mein Opa geboren, also in Ägypten. Und diese Geschichten, die ich immer gehört habe von meiner Mutter, dann hat er da Maschinen gebaut und er war halt einfach ein Tüftler, ein Erfinder. Dann war er bei irgendeinem Scheich, da hat er bei dem was repariert, so. Dann durfte er mit dem irgendwie auf dem Nil eine Kreuzfahrt machen. Das Schiff ist gesunken. Er hat dem Scheich das Leben gerettet. Also es gibt so Stories, wo man sagt, what the hell? Und irgendwann ist es bei mir im Kopf so zusammengelaufen. Also ich krieg jetzt eine Idee und spiel halt auch mit dem Gedanken, ja, wenn er die Zeitmaschine wirklich gebaut hat und das eine Zeitmaschine war im Keller, dann ändert sich natürlich einiges.
Und was hast du in der Zukunft erlebt?
Du, ist nicht alles besser in der Zukunft.
Nee, davon gehe ich mal aus.
Ich weiß, wie immer sagt, also wenn hier alle Panik schieben, dann fahre ich nach Österreich, weil da relativieren sich die Dinge, weil da kommst du hin und sagst, oh mein Gott, bei uns die AfD, die hat jetzt in Umfragen 21%, da sagen die, wo ist 21%, das ist bei uns ein Linksruck. Also und sofort bist du wieder geerdet und es kann immer noch schlimmer kommen.
Es ist ja wirklich eine Zeit, wo einem manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt, aber da sagst du jetzt erst recht und lachen, egal was passiert.
Na gut, so eine Zeit haben eigentlich immer. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn du jedes Jahr nimmst, also ich bin ja jetzt fast 40 Jahre auf Tour, es gab in jedem Jahr ganz tragische Dinge oder Zeiten, die einmal was das, einmal Inflation, einmal das, einmal was Irak kriegt, dann was das. Ich glaube nicht, dass alles schlimmer geworden ist. Es ist eher so gefühlt, weil so viel Hitze verbreitet in den sozialen Medien. Also wenn heute ein Konflikt irgendwas ist, dann wirst du halt rauf und runter, also mit Infos. Und bei TikTok ist auch noch irgendeiner, der, keine Ahnung, ich habe heute auf TikTok Markus Söder Big Mac essen sehen.
Da habe ich das schon seit Tagen ist der Big Mac.
What the fuck? Ja. Ich weiß gar nicht, warum der mir reingespielt wurde in meiner Timeline, weil eigentlich Markus Söder ist bei mir, also das läuft unter Verschwörungstheorie. Und dann sitzt er da und sagt, ich liebe McDonald's. Sagt, unser Ministerpräsident, ja, mal zum Thema Ernährung. Ich gehe auch mal zu McDonald's, aber ich bin Komiker, Freunde. Und dann will er uns wirklich weismachen, dass man den Big Mac erst die obere Hälfte isst und dann die untere Hälfte. Aber da sitzt du wirklich da und denkst dir, haben wir Probleme in dem Land? Oder wahrscheinlich ist das Problem, der Big Mac. Wie isst man einen Big Mac?
Aber im Grunde ist es doch Realsatire. Also für euch Comedians liegt das quasi auf der Straße. Du brauchst es eigentlich nur abzugucken.
Nee, weil es schon gemacht ist. Der Gag ist ja gemacht. Also ich kann hier nur noch klauen, verstehst du? Das Problem ist ja, also du fühlst dich ja, wenn du einen Gag machst, dass du klaust. Also du kannst ja, was willst du denn über Trump noch erfinden? Weißt du so, und dann guckst du dir Friedrich Merz an, der jetzt voll auf Trump macht. Ja, 5-Punkte-Plan, 15-Punkte-Plan und ich alles am ersten Tag meiner Kanzlerschaft werde ich. Also wahrscheinlich sagt er dann, oh, wem gehört denn eigentlich Österreich? Und dann fangen wir an. Also sollen wir uns jetzt Österreich nehmen, Grönland oder also wahrscheinlich sagt er irgendwann, Bayern gehört zu Deutschland.
Wenn wir gerade schon bei Trump sind, ist ja so ein sehr schönes Thema natürlich auch für euch Comedians, aber du bist ja sehr Amerika-affin. Wie siehst du denn Amerika jetzt aus deiner Sicht? Du warst letztes Jahr mit deiner Familie nochmal 4 Wochen da, du hast in Amerika gearbeitet, hast da gelebt. Wie siehst du das? Wie schätzt du Trump ein aus deiner Sicht?
Das ist halt tatsächlich, und ich meine, wie ich sage, das ist ein Halbwahnsinniger. Der hat keine Ahnung von dem, was er da macht. Der sitzt da unterschreibt, ich mache 25% Zoll auf Mexiko und Kanada, weil der Vertrag mit den beiden, das ist der schlechteste Vertrag, der jemals abgeschlossen wurde. Dann wird er darauf hingewiesen von einem Journalisten, den haben Sie damals verhandelt. Es ist tatsächlich so, weil er hat damals, als er Präsident wurde, NAFTA gekündigt und hat gesagt, das ist der beschissenste Vertrag, der je gemacht wurde. Barack Obama, ein scheiß Dealmaker. Ich mache den besten ever. Hat er gemacht? Also ob es der beste war? Jetzt hat er gesagt, das ist der beschissenste Vertrag, der je gemacht wurde. Bei Biden hat es einfach laufen lassen. Also der weiß gar nicht mehr, was er macht. Rauszugehen und sagen, ja, jetzt übernehmen wir mal schnell den Gazastreifen. Boah, das ist alles so Windbeutel. Also weißt du, das ist, halt, das ist keine Politik. Und dauernd Leute zu bedrohen, du bedrohst ein ganzes Land, der spielt mit der Inflation der Amerikaner, mit dem Geldbeutel der Amerikaner, um irgendwas zu erpressen von Mexiko, Kanada. Und das Lustige ist, jetzt setzt das aus und sagt, ich habe gewonnen, die machen jetzt alles, was ich will. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern Mexiko und Kanada machen genau das, was sie in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Mexiko hatte 15.000 statt 10.000 National Guard an der Grenze. Sie haben halt nur jetzt gesagt, die schicken wir jetzt hin. Ja, jetzt müssen sie 5.000 wieder wegnehmen. Also es ist völlig unlogisch.
Warum glaubst du denn, dass der wiedergewählt wurde?
Weil er am besten Angst verbreiten kann. That's fucking it. Er hat am meisten Angst verbreitet. Das ist das System. Du musst, er erfindet ja auch Dinge. Er sagt ja, der dritte Weltkrieg, da gibt es Leute, die haben Angst vor dem dritten Weltkrieg. Er sagt, ja, also so unmittelbar steht er nicht bevor. Also der erfindet ja immer irgendwelche Probleme. Dann gibt es die nicht und einen Monat später sagt, ich habe das Problem gelöst. Mhm. Das Problem war nie da. Also die Immigranten essen die Hunde und die Katze der Nachbarn, da saß wahrscheinlich Alf vom Fernseher. Niam, 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 niam. Und nein, es ist sehr absurd, was der Mann da von sich gibt.
Und du hast so ein bisschen den Vergleich gemacht, amerikanische Nachrichten gucken ist wie Pornos gucken.
Das stimmt, es kommt aufs Gleiche raus, weil bei beiden denkst du dir oft so, nein, das macht er jetzt nicht. Oh, nein, es ist tatsächlich, ich gucke das manisch, ich schaue mir diese Ausschüsse an, schaue mir Leute an, die auf der Straße waren für Donald Trump und dann immer, Jews will not replace us. Und dann sagt er, jetzt nehmen wir mal den Gazastreifen. Ich glaube, er weiß nicht so genau, das ist nicht so wie Sylt.
Also wenn es nicht alles so dramatisch wäre, wäre es ja komisch. Es wäre Comedy pur.
Also es wäre House of Cards, die XXL Edition. Mhm. Also eigentlich. Und es ist traurig, also tatsächlich, Amerika ist, wir würden normalerweise sagen, ein failing state, eine failing democracy.
Gibt es so No-Go-Themen, wo du sagst, da gehe ich nicht ran auf der Bühne?
Nee, gibt's nicht, weil wenn ich anfange, mir No-Go-Themen hinzustellen, dann zensiere ich mich ja schon, bevor mir ein Gag einfällt. Es muss auch mal ein Gag gehen zum Thema, das, ich sag mal, kontrovers ist, dass vielleicht auch andere Leute anders sehen oder sagen, oh, der Joke geht ja gar nicht. Das höre ich andauernd. Also zu jedem Joke, den ich poste, es ist immer jemand da, der dich beschimpft.
Du tourst ja durch die Lande, bist auch in Österreich und in der Schweiz, hast du es vorhin schon erwähnt. Sind da die Reaktionen des Publikums unterschiedlich oder variierst du so ein bisschen das Programm?
Na, ich variiere das Programm, was natürlich klar ist, dass wenn du in der Schweiz spielst, gibt es halt Nummern, die gar nicht verstehen können, weil was soll ich über Christian Lindner sprechen in der Schweiz? Wo das war, Mike, ich glaube, das war einer meiner schönsten Momente der letzten Jahre. So als Comedian, als Satiriker, wo ich bei Maischberger war, letztes November. Das war so 5 Tage, glaube ich, nach der US-Wahl und nach dem Ampelbruch, weil ich war eigentlich eingeladen als Amerika-Experte, ja. Und dann kam ja Olaf, die Ampel. Und dann kam Christian Lindner. By the way, ich war pünktlich da, ich war mit der Bahn und er kam halt später, weiß ich, was er mit seinem Porsche macht. Und dann hat ihn aber gesagt, Tag Herr Lindner, wie fühlt es sich an, arbeitslos zu sein? Fand er nicht lustig. Drumherum wurde geschmunzelt, aber die haben ja keinen Humor. Aber das ist ja eins, was die Linken und die Rechten vereint. Also, sie haben beide keinen Humor. Die ganz Linken und die ganz Rechten. Es ist so. Beide Seiten, also Links und Extremismus, beides ist schädlich für ein Land. Brauchen wir nicht drüber reden. Und muss ja jeder entscheiden, aber wo stehe ich mehr? Stehe ich hier ein bisschen linker oder stehe ich in der Mitte oder stehe ein bisschen rechter? Aber ich gleiche meine Programme an, wenngleich natürlich auch im Moment zum Beispiel das Flashback. Also da war es mir ein Anliegen. Ich erzähle Geschichten, ganz viele Geschichten. Ich glaube, das ist so ein Programm, wo du eintauchen kannst in eine Welt. Weißt du, so auch in, also ich erzähle drüber, ich war beim Papst.
Letztes Jahr wollte ich sagen. Wie kam es denn zu diesem Besuch überhaupt?
Er hat mich eingeladen, er hat angerufen und sagt, Servus Michel. Erst kam die E-Mail, Da war ich enttäuscht, weil ich mir dachte, eine E-Mail.
Das ist eine versteckte Kamera, oder?
Naja, das war so 50-50. Und ich dachte halt immer, wenn eine echte Einladung vom Papst kommt, da kommt ein berittener Bote mit Papyrusrolle, weißt du, so Nonnen werfen Hostien und Jungfrauen mit Rosenblättern und die, keine Ahnung, die Schweizer Garde bläst dann mit Posaunen so dem Vatikanmarsch. Dön, 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 dön. Aber nein, es kam ein Brief und... Aber der war ein nicer Brief und dann fährst du zum Papst und dann beginnt also im Kopf so, fuck, also das habe ich nicht gedacht, ich habe gedacht, holy, ich muss den Papst zum Lachen bringen, das ist der Endgegner. Und habe dann zufälligerweise, ich habe 5 Tage vor der Papstaudienz, habe ich in München mit meinem Lucky Punch Comedy Club, den ich aufgemacht habe vor ein Vierteljahren, haben wir die erste Staffel produziert für den BR, für das Bayerische Fernsehen. Und habe ich eine ganze Folge dem Papst gewidmet, weil es war genau 5 Tage, bevor ich zur Papstaudienz geflogen bin. Und ich dachte, pass auf, ich probiere jetzt lauter Jokes aus und ich erzähle den Leuten, ich fliege jetzt zum Papst. Und dann kannst du dir die Folge anschauen und danach rede ich drüber im neuen Programm eben auch, wie war es denn beim Papst? Und auch, da mache ich jetzt einen Cliffhanger, da könnt ihr euch anhören, wie konnte man oder wer hat den Papst zum Lachen gebracht? Weil ich meine, es gibt zu viele Fragen, wenn du im Vatikan stehst. Haben die Netflix oder heißt es bei denen Kruzifix? Also es gibt ja viele Fragen, die man sich stellt. Und also wie gesagt, ich tauche ein in so eine Welt, ich tauche ein, dass wir Menschen haben ja versucht, mal die Menschheitsgeschichte auf eine goldene Platte zu pressen. Also haben sie auch gemacht und haben sie 1977 ins Weltall geschickt mit dieser Voyager 1. Da sind unsere Menschheitsdaten drauf, aber auch die Bilder von uns Menschen, also von nackten Menschen, von Geschlechtsorganen, tatsächlicherweise menschliche Geschlechtsorgane. Die sind ja von 1977, das ist halt irgendwie so, also weiß ich, wer da draußen schon mal ein Porno gesehen hat von 1977, das ist scary shit, nur halt so Planet der Affen, nur ohne Rasierer. Und wenn du weißt, und wenn man so wegfliegt, auch geistig, glaube ich, dann mit so einer Sonde, ich nehme die Leute mit, was wäre, wenn Aliens oder Österreicher diese Raumsonde finden und ich hole die Leute, glaube ich, gut ab. Zwischendrin kriegen sie vielleicht auch mal einen Realitätsschub rein, aber im Moment ist schon... Also das Hauptanliegen ist immer, wenn ich auf die Bühne gehe, die Leute sollen lachen.
Nochmal zurück zum Papst. Wie hast du den denn erlebt und was hat dich so am meisten bei ihm beeindruckt?
Ich sag mal so, der ganze Pomp drumherum war krass. Jetzt muss ich dazu sagen, also ähnlich wie der Papst oder Vatikan hat uns deutsche Comedians, es war ja noch, Sträter war mit dabei, Till Reiners, Haselbrucker, Annette Frier, noch ein paar. Und uns hat schon beeindruckt, dass die Amis ja ihre Speerspitze geschickt haben. Wir standen halt da im Raum. Ich sehe mich noch stehen, da gibt es sogar ein Video, könnt ihr auf Insta schauen, wo ich mit Whoopi Goldberg und Chris Rock, ich meine, of all means, habe denen einen alten katholischen Brauch erklärt, das Osterlachen, den gab es mal noch bis vor ein paar hundert Jahren, wurde dann von der katholischen Kirche verboten. Da durfte gelacht werden in der Kirche. Und zwar in der Messe durfte der Pfarrer Witze erzählen an Ostersonntag. Das gab's mal, wirklich. Gibt nur kaum mehr was drüber geschrieben, weil das wurde dann irgendwann verboten und wurde gestrichen aus der Liturgie und aus allem, was die, also und Humor und Kirche ist ja ein schwieriges Thema. Wer jemals die Doku gesehen hat im Namen der Rose, also es war schon beeindruckend, weißt du, ich saß da in der Reihe, neben mir saß Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien, das ist krass. Also deswegen war das schon so ein Doppelwopper. Ja, da würde jetzt der Söder reinpassen.
Eben, da passt ja wieder Herr Söder rein. Ja, und wie hat der Humor? Ist der irgendwie, wie ist der?
Also es kam schon rüber, dass der Humor hat. Er hat in dem Schreiben, das er geschrieben hat, was ein sehr schönes Schreiben war, die Einladung, auch über Humor und wie er Humor sieht, hat eine ganz tolle Rede gehalten, tatsächlich. So eine, frage mich nicht, waren es 10 Minuten, waren es 15 Minuten? Ganz tolle Rede, kann man im Internet auch nachlesen. Über Humor und Kirche und die Welt und bliblablo. Und er hat sogar am Anfang einen Gag gemacht. Weil er saß so da und hat so, da war ein bisschen Unruhe, zwischen, ja, ist es schon Rede oder sitzt er nur da oder was macht er jetzt? Und hat so gesagt so, naja, also sitzen hier lauter Komiker, lauter Humoristen, wie er gesagt hat, ich glaube, er hat es auf Italienisch gesagt, also Comedians, man hat es so verstanden. Und dann so, hat er gemeint, irgendwas wie, naja, also jetzt hier ein Gag zu erzählen ist wahrscheinlich, aber er könnte dann auch einfach so machen. Und dann hat er so gemacht, wie wenn man zum kleinen Kind so die Hände bewegt und eben ein bisschen blöd guckt, damit das Kind lacht. Da haben alle gelacht. Also er hat uns zum Lachen gebracht und einer von uns, 150 Comedians, ihn. Und das erzähle ich in meinem Programm Flashback, die Rückkehr der Zukunft, wer das war.
Lass uns mal ein bisschen Flashback zurück in deinem eigenen Leben machen. Du bist ja sehr Amerika-affin, haben wir schon gesagt. Woher kommt diese Affinität zu Amerika?
Ich glaube, man soll es nicht so überhöhen. Ich bin wie alle Comedians natürlich ein Monster-Fan der amerikanischen Comedy, war ich immer schon. Ich habe Amerikanistik studiert. Da liegt noch hier auch was drin, Amerikanistik und Politik. Ich habe meine Abschlussarbeit tatsächlich in Amerikanistik geschrieben über amerikanische Stand-up-Comedy. Und der Prof hat mir das damals machen lassen. Das war mein Anliegen, weil ich gesagt habe, wenn ich nicht eine Arbeit schreiben kann, die irgendwie auch mit dem zu tun hat, was ich so mache, weil ich war ja währenddessen schon auf Tour einige Jahre, also schon, ich glaube, 8 Jahre war ich da schon auf Tour, 94. Und sonst hätte ich studieren wahrscheinlich, sonst hätte ich aufgehört. Und New York ist für mich immer, das war so meine Sehnsuchtsstadt immer. Das ist meine zweite Heimat nach München, würde ich sagen. Also wenn ich irgendwann noch mal wohin ziehe, da ist New York. Mhm. Also und ich habe da ja über viele Jahre, bin ich jedes Jahr hingefahren, ein paar Wochen lang. Ich habe mal ein halbes Jahr da gelebt und habe da ja, das ist auch schon, das war 2003, da habe ich dann Comedy gemacht in den Clubs und habe, es geht. Weil sie alle immer gesagt haben, deutsche Comedians könnten es nie machen in Amerika und Ding und hier, deutsche Comedy und bla. Es geht.
Wie hat dich diese Zeit da geprägt und auch die Amerikaner zu dieser Zeit?
Naja gut, ich glaube, ich habe mehr dann die Amerikaner geprägt, wie die mich, weil ich bin halt auf die Bühne und habe aus der Warte eines Deutschen, eines Europäers, meine Nummern auf der Bühne gemacht. Das war damals 2003, das war so kurz nach dem Irakkrieg von George W., also der zweite, in beiden Fällen der zweite, Bush 2 und Irakkrieg 2. Und das war ja eine ganz schräge Zeit, weil selbst in New York viel Patriotismus und ja, und immer wenn es gut läuft im Krieg und die haben wir schnell fertig gemacht und ich bin dann auf die Bühne und war sehr outspoken, habe auch meine Nummern gemacht dann über Krieg oder das Militär und ich weiß noch, einmal hat mich der Host, ich hatte so eine, es war so ein Tisch mit, keine Ahnung, 12, 15, also betrunkene Marines, also ich wusste, es sind Marines, weil man hat improvisiert mit denen, weil die waren nicht amused, als ich da oben halt Nummern machte, über ihren Deppen in Chief und der Host meinte zu mir, weil die haben schon ziemlich gehäkelt, die waren schon so vorm Kippen, der meinte so, Alter, pass auf, du gehst jetzt hinten raus, du gehst vorne nicht raus, weil das wird nicht gut ausgehen. Also solche Situationen hast du hier in Deutschland nicht. Das war, prägt einen schon, weil es prägt auch in, wie gehst du an Comedy? Also wie weit kannst du gehen? Was ist dein Stand? Also du musst ja auch deine Haltung zeigen, dein Stand. Und auch wenn es was schwierig ist, in dem Fall war es wirklich schwierig, weil ich habe gemerkt, oh, die lachen nicht, die sind kurz davor eigentlich, also jetzt steht dann einer auf und kommt auf die Bühne, aber was soll ich tun? Ich bin Comedian, ich kann dann auch nicht sagen, oh, da mache ich halt einen Witz über Hunde. Ich glaube, New York hat mich am meisten geprägt. Wir waren dann mit der Familie zweimal, ein paar Wochen sind wir durch Kalifornien gefahren, sind aber auch, wir haben mal diese ganze Strecke gemacht, die Nationalparks, Arizona, Nevada sind wir rübergefahren und das sind ja crazy States. Weil das ist so, ich habe gestern eine ganz tolle Doku gesehen, by the way, auf Netflix, schaut euch das an, Will Ferrell fährt mit seinem besten Freund, der transitioned ist während Corona zu einer Frau, da war der 58 und der fährt mit dem quasi von der Ostküste zur Westküste, um herauszufinden, was ist denn Freundschaft, wenn der Mann nach fast 60 Jahren zur Frau wird, wie stehen wir zueinander, was eine ganz, ganz tolle, ist ein ganz, also ganz tolle Doku, also wo es ist amüsant, es ist, geht ans Herz und das sind halt so Dinge und wenn du nach so einen Start fährst, ich musste so lachen, weil da sind die durch Nevada gefahren und da habe ich dasselbe Schild gesehen wie, das war das erste Schild, ich glaube es war Nevada oder Arizona, wir fahren rein und da sage ich noch zu Gudrun, jetzt sind wir richtig in Republican Country. Hm. Und das erste Schild war, wir sahen ein Riesenschild, eine Maschinenpistole drauf und da stand drüber, here you can shoot a machine gun. Und da war halt die Adresse von einer Farm. Also da gibt es halt so Farmen oder kannst du hinfahren. Und da kannst du dann zum Spaß mit einer Maschinenpistole schießen. Kannst du auch als Normaler. Du musst da nicht, brauchst keinen Waffenschein. Das darfst du da machen. Du darfst aber nicht, meine Tochter darf nicht in einen Comedy Club gehen. Selbst wenn ich auftrete. Das hatten wir in Los Angeles. Ich meine, die war effing 16. Also, Und dann sagst du so, mit 16, also kann man, also du kannst ja hier auch mit 12, also wenn bei uns in München, wir haben ja keine Altersbeschränkungen, oder auch wenn du hier in einen Comedy Club gehst, müssen die Eltern halt wissen, ob das Kind zu klein ist, also ob dem Kind schaden würde. Und also saufen darfst du nicht, aber schießen, das ist ja...
Ja, verkehrte Welt, oder?
Also, ja, ist krass. Und wenn du dann sowas siehst und dann, und das sind ja dann keine, das sind ja keine Fake-Schilder. Und, aber ich bin so, weißt du, ich bin jetzt nicht, da ich sage, boah, ich bin der Amerikaner, oder ich liebe die Amerikaner, bla bla bla, sondern ich, es läuft schon viel über die Comedy auch und über die Kultur. Natürlich hat mich diese Kultur geprägt. Ich bin ja auch, weißt du, First Generation MTV, was uns weggeblasen hat. Das kommt ja auch von da drüben, weißt du, das hat ja alles, auch die Musik, das hat ja auch einen, das hat einen Impact.
Und einer deiner Heroes war ja Jerry Lewis.
Oh ja, einer meiner großen Helden immer, weil der hat mich schon lachen gemacht. Da war ich halt wirklich ein kleines Kind, wo ich noch nicht mal begriffen habe, was denn, wenn jemand was Lustiges gesagt hat. Aber Jerry Lewis musste nur gucken. Also dann durfte man ja auch als, keine Ahnung, 4-, 5-, 6-Jähriger schon angucken. Und man hat gelacht. Und ich habe ja dann, wann war das, 2005, 2006, durfte ich ja zum 80. Geburtstag von Jerry Lewis mit ihm eine Sendung machen fürs ZDF und saß mit dem, also das haben wir hier in Berlin aufgenommen sogar, es war krass, also du sitzt da mit, ich meine, das ist eine Legende, und zwar, irgendjemand hat mal geschrieben, er gehört zu den 5 bekanntesten Menschen auf diesem Planeten, der Papst, Jerry Lewis, und da waren es noch 3, also, und das hat mich so gekickt. Hab das ein bisschen auch bei Otto, weil Otto ist heute noch, wenn du Otto siehst oder wenn er auf eine Bühne geht, also unser deutscher Otto, der liebt das, was er macht. I love him. Und es wird nie aufhören. Und Jerry Lewis damals, wir saßen da 90 Minuten, haben gequatscht, wir haben gelacht, geredet. Und er war so schnell, der war so scharf im Witz, der war so, und es war so lustig miteinander. Und da dachte ich mir so, ich würde gerne, wenn ich 80 bin, auch noch genauso sein. Weil ich glaube, ja, Comedy hat kein
Alter, ne?
Hat keinen Halbzeitwert. Also, wo ich sag so, ich werde das ja alle 1-2 Jahre kommt so eine Welle von Journalisten, die sagen, wie lange wollen sie das eigentlich noch machen? Das haben sie mich aber schon 1990 gefragt. Also, wo ich mir dachte so, Freunde, ich bin jetzt in meinen 20ern, kann ich mal... Darf ich noch mal 2-3 Jahre machen? Und es ist sehr lustig, in Deutschland ist das wirklich eine Frage, die Journalisten beschäftigt. Das würde in Amerika nie jemand fragen. Kein Journalist würde ever. Und es ist total geil zu sehen. Ich habe mal, es ist ein paar Jahre her, vor Corona, habe ich im Comedy Cellar in New York gespielt, 3 Wochen, so immer wieder Slots gehabt, jede Woche. Und da hat so ein, der war Mitte 70, Alan Heavy, glaube ich, heißt der auch Filme macht, in tollen Serien wie Man in High Castle. Und der ist wohl, haben sie mir gesagt, eine Legende in den 70ern halt gewesen im Comedy Cellar. Das war einer von diesen Leuten, die eigentlich Comedy groß gemacht haben im Club. Und dann dachte ich mir, also, ich bin so gespannt, wie geht denn jetzt so? Und der war total nett, wir haben gequatscht da und dann dachte ich, bin gespannt, wenn er auf die Bühne geht, was macht denn der? Also interessiert mich. Und der ist auf die Bühne und der hat die Leute rasiert, hat improvisiert, wahnsinnig frech, auch mal schlüpfrig, auch einfach mal nur lustig. Wenn es lustig ist, geht das. Ich merke das ja auch, weißt du, wenn ich in einem neuen jungen Club spiele, also jetzt bei uns im Lucky Punch in München, den ich ja also auch für die Jungen aufgemacht habe, damit die jungen Comedians gefördert werden, hast hier in Berlin aber eine so tolle Szene auch. Also diese ganzen Open-Mic-Clubs oder dann schon die eine Stufe weiter, Mad Monkey Room, Comedy Flash, Downstairs, der Club vom Felix, Shoutout. Der war gerade bei uns, hat 2 Tryouts gemacht jetzt vor 2 Tagen. Es war schon krass, ist schon geil zu sehen, auch im Club. Also dann, was dann danach in der 14.000er Arena steht. Und das ist schon sehr cool. Und da war es so, ich erinnere mich auch, ich habe, glaube ich, 2017 das erste Mal, ich glaube, Mad Monkey gespielt. Und da saßen, war der Publikumschnitt, Alter, war vielleicht 18, 19 so. Da bin ich halt hoch. Die 2 Hosts haben mich gekannt, für die war ich halt Legende, weil die sagen, ich bin mit deiner CD aufgewachsen, meine Eltern waren große Fan von dir und haben mir als kleines Kind deine CD gegeben, deswegen wollte ich Comedian werden. Und dann, aber von denen, die unten saßen, die, keine Ahnung, 40, kannten mich vielleicht 2. Und dann musst du halt einfach nur lustig sein. Und das funktioniert. Und das finde ich geil. Also wenn du hier in Berlin auf eine Bühne gehst, egal wie alt, wie jung, Mann, Frau, egal welches Gebrechen du hast, woher du bist, wenn du lustig bist, bist du lustig. Wenn nicht, hör's auf.
Naja, also ich hatte kürzlich Helge Schneider da, der gesagt hat, so in den Anfangsjahren hat er tatsächlich auch gespielt vor 3 oder 4 Leuten und hat das Ding eben durchgezogen und war sich irgendwann dann nicht mehr sicher, mache ich das richtig, bin ich auf dem richtigen Weg. Hattest du mal so Momente, wo du selber auch gezweifelt hast, ganz am Anfang, wo du sagst, na, vielleicht hätte ich doch lieber weiter Politologie oder Amerikanistik für irgendein anderes Ziel machen sollen?
Nie, tatsächlich. Aber da habe ich, also mir ging es ähnlich wie Helge natürlich. Ich meine, wir kommen ja, wir sind ähnlich gestartet. Also wahrscheinlich das Mitte der 80er, ich 86 gestartet mit Programmen. Ich glaube, wir sind ziemlich ähnlich lang unterwegs. Und das war ja so eine Zeit, da konntest du ja nichts austesten. Es gab ja keine Mixed Nights, wie man heute hat. Sondern da hieß es, ja, wenn du spielen willst, musst du halt 90 Minuten machen. Okay, dann hast du halt 90 Minuten geschrieben, dann bist du halt getourt. Und da hast du halt mal auch, also das Kleinste, was ich gemacht habe, waren 2. Also 2 Zuschauer war, ich habe gesagt, es muss immer, also es muss einer mehr im Publikum sitzen wie auf der Bühne.
Und dann zieht man das Ding einfach
und
durch.
Und 2 gehen, und zieht man durch. Ich habe mal mit Ben gespielt, da waren wir auf der Bühne 1 mehr wie unten. Da habe ich die Regel nicht eingehalten, aber also wir waren zu 6 auf der Bühne und es waren 5 im Publikum. Aber es war der Kritiker von der Abendzeitung drin, meinte der Veranstalter im Lustspielhaus. Und dann habe ich gesagt so, naja, wenn ihr es nicht spielt, kriegst du ja keine Kritik. Und dann habe ich ja gespielt für die 5. 2 waren Freunde von mir tatsächlich. Also es waren 2 Zuschauer, 2 Freunde und der Kritiker. Und wir haben gespielt, durchgezogen und er hat eine super Kritik geschrieben. Und das hat... Da habe ich auch ganz viel gelernt von so Momenten. Ja, das ist schon krass, 5. Und eigentlich ziehe ja die 3 ab, die gar nicht, also fremde Leute waren. Es liegt auch an dir, wenn du dein Herz auf die Bühne legst. Und ich hatte damals mein Erweckungserlebnis 87, wo Bono mich ja mal zufällig auf die Bühne gezogen hat, während am Konzert und sagt, hier Gitarre und spiel Gitarre. Ich sag mal Kismet.
Aber das muss man sich auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Hast du ja schon oft erzählt. Aber ich meine, der holt dich per Zufall, man sagt immer, es gibt keine Zufälle, holt er dich auf die Bühne und du begleitest den auf der Gitarre.
Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, weil Kismet, also weil ich habe ihn ja dann wieder getroffen, bin ja dann zufällig auch wieder, oder Kismet, habe ich ja Support gemacht in der Waldbühne für die Jungs dann 2001, weil die Vorband nicht spielen konnte, weil die Backline war verregnet, wie auch immer.
Die Söhne Mannheims.
Die Söhne Mannheims konnten nicht spielen, weil es war ein Wolkenbruch und deren Zeug stand vorne und die konnten einfach nicht spielen. Und dann hieß es, wir brauchen jemanden, der keinen Aufwand hat. Und einer von der Plattenfirma wusste ja, der Mittermeier, den haben wir Tickets besorgt für den Gig. Also der müsste heute kommen, da soll man den fragen. Haben wir angerufen und ich saß gerade im Taxi auf dem Weg zur Waldbühne und dann, ja, Support. Ich so, wann? Ja, so in einer Stunde oder 90 Minuten. Ich so, okay, habe ich gemacht. War krass. Ist natürlich schon krass, von null auf, also... Da gehen ja, was weiß ich, 24.000 rein. Und es war eine Feierstunde, es war großartig. Und deswegen, ich glaube, das war Kismet. Sind uns dann später immer wieder begegnet, haben uns dann befreundet. Und er hat mich mal in London besucht beim Gig. Da habe ich in so einem kleinen Theater gespielt, so im Keller, also ein 120er im Soho Theater, ein geiler Raum. Und da habe ich irgendwie 2 Wochen gespielt. Und dann war er in der Stadt und habe gesagt, du, ich spiele. Und dann kamen wir halt mit ein paar Freunden und dann habe ich halt denen gesagt, Bono kommt. Und ich so, ja, was müssen wir machen? Müssen wir absperren? Müssen wir sagen, nein, der muss einfach nur, bleibt einfach normal. Versucht einfach normal zu bleiben, weil der ist völlig normal. Der kommt nicht mit 20 Leuten und Ding. Waren ein paar Freunde dabei, aber das waren halt Freunde. Und wir waren vorher essen und dann sind wir nicht vor. Und das ist halt geil, also dass du, also da konnte ich mal was zurückgeben.
Und dann, apropos zurückgeben, hast du ihm ja noch den Echo übergeben.
Ja, das war ja vorher mal da. Das war so die Nacht, wo wir uns dann nachher im Grill Royal, Shoutout, weil ich letzte Woche war ich wieder im Grill und irgendwie, wenn du reingehst, keine Ahnung, ich war mit Ray drin, dann sitzt Herbert drin, dann siehst du die Bosshaus-Jungs und irgendwie ist es so ein Laden, wo man sich irgendwie trifft. Und ich muss mich erinnern, weil damals, es war eine sehr, ich sag mal, trinkfreudige Nacht und Herbert war auch mit dabei und Ray. Und ich habe mich daran erinnert, das war... Ja, danach waren wir Freunde, also was immer wir in der Nacht gemacht haben. Ist deswegen Kismet. Aber ich habe tatsächlich, für mich war, ich kann es, es wird immer missgedeutet, 87, ja, dann wusste ich möchte Comedian werden. Nein, das wusste ich vorher schon. Ich habe 86 mein erstes Solo irgendwie gemacht. Also habe das Gebiet ausgegraben, das tatsächlich, ich dachte immer 87, dachte, nein, ich habe 86 auch ein Solo gemacht und habe dafür sogar einen Kulturpreis in meinem Landkreis bekommen. Und ich stand auf der Bühne mit dieser Gitarre und es war ja München Olympiahalle. Und das Einzige, was ich wusste, ist, ich glaube, es ist richtig, auf eine Bühne zu gehen. Und ich habe nie hinterfragt, ob es falsch ist, was ich mache. Weil das war schon, die ersten 10 Jahre waren, ja, das war also krasser Shit. Also ich glaube, die meisten heute, das läuft ja auch anders, weißt du. Du spielst vorher eher 2, 3, 4 Jahre in den Clubs deine Bits und dann gehst du irgendwann auf Tour und dann läuft es aber auch schon anders. Weißt du, und wenn du nicht viel verdient hast und wenig Leute da waren, hast du halt 200 Mal gespielt oder tatsächlich. Also ich glaube, das Höchste, was ich je hatte, waren 250 Gigs in einem Jahr. Also das ist, und zwar also nicht ein 5-Minüter, sondern halt ganze Show, heißt 90 Minuten, 2 Stunden. Also das ist schon krass gewesen. Aber geil. Also keine Beschwerde. Also weil das hat uns geformt. Auch Helge, weißt du, das hat uns ja
zu dem gemacht, was ihr seid. Und jetzt hast du ein ganz neues Projekt hier bei uns in Berlin.
Die Vorgeschichte ist natürlich, dass ich bin ja Clubgründer in München, den Lucky Punch Comedy Club im Oktober 23, der so toll läuft. Es ist so eine Freude. Und wie gesagt, wir kriegen Besuch vom ganzen Land, dass Leute kommen und Tryouts machen. Kaya war jetzt gerade da, Sträter war schon da. Und es ist so toll, die junge Szene, dass man, weißt du, ich will auch was zurückgeben. Und ich habe nicht Glück gehabt, sondern ich habe mir das erarbeitet, sage ich ganz selbstbewusst. Aber ich möchte das gerne reflektieren und ich möchte irgendwie, dass manche Leute, dass es Plätze gibt, wo die Jungen einfach gut aufgehoben sind. Und das läuft so toll und wir haben einen Ableger in Hamburg in der Bullerei beim Tim einmal im Monat und dann bin ich in Berlin jetzt mit ein paar Jungs von Live Nation, die machen ein neues Venue auf. Punchline ist unten im Souterrain unterm Theater am Potsdamer Platz und ist so ein krasses Venue. Also wirklich, also alle da draußen, schaut euch die Bilder an. Es gibt so ein kleines Video, ich habe das auch mal gepostet auf Insta. Das ist so ein krass geiles Theater und es wird ein reines Comedy-Venue und es wird zu 90% wird das ein Solo-Venue. Da kommen halt dann die Internationals, da kommen ja jetzt Celeste Barber, Morgan Jay, das sind Leute, die haben Millionen Follower auf ihren Kanälen. Es kommen aber auch schon die ersten von hier, die Two Choose spielen jetzt Ende März. Dann Fabi Rommel, einer der großartigsten der neuen jungen Comedy-Szene, spielt glaube ich im Mai ein Solo. Und ich war halt so, die haben mich also geholt, du verstehst viel von Comedy, du bist einer der wenigen, der die alte Welt mit der neuen Welt verbinden kann. Also die Jungen kennt, die akzeptieren dich, du kennst aber auch die, ja, was heißt alte Welt oder die gestandene Welt. Und so mache ich das ja auch im Lucky Punch in München. Das Publikum, das wir haben, ist extrem gemischt. Fans von mir, ich habe ja Fans, die seit 30 Jahren natürlich mitgehen. Und das ist ja auch geil. Und dann kommen aber auch ganz Junge, da sitzen halt 16, 17, 18-Jährige drin, die sagen, ey, Stand-Up-Comedy ist ja Hot Shit. Also hier, Fred Costea, Phyllis Taschan, boah, cool, Wahnsinn. Und dann werde ich da drin also Mixed Nights machen. Das wird krass, das wird, weil das ist, weißt du, so wie ich Comedy im Moment sehe, das ist, dass du einen krassen Mix hast. Thorsten und ich, wir sind so ein bisschen natürlich die, in Anführungszeichen, schon ältere Generation, auch wenn Thorsten gar nicht so lange dabei ist. Der macht das, glaube ich, erst 15 Jahre ist der on Tour. Und dann hast du halt ganz junge Anna Lucia, Alex Stolt, die gehören zu den besten Vertretern der jungen neuen Szene, Tutti Tran, der auch schon 3 Level genommen hat, eigentlich aus der jungen neuen Szene viel Open Mic gemacht und unfassbar netter, cleverer Typ und auf der Bühne einfach wahnsinnig lustig. Und diese Mischung ist so geil. Weißt du? Ich fände, das ist so mein Traum, wenn wir schaffen, da im Punchline, Theater am Potsdamer Platz, im Souterrain, sag's nochmal, ich bin in dieses Venue reingekommen und gesagt, what the hell, warum wurde das versteckt? Also das hat Vorgründe, warum auch immer, das hatte Premiere kurz vor Corona, wurde da renoviert für unfassbar viel Geld und hat dann zugemacht 3 Wochen später. Und jetzt steht das da und Comedy will da rein. Das ist einfach wir werden also versuchen, dass wir halt regelmäßig dann, weiß ich, das geht alle paar Wochen, einfach eine geile Mixed Night machen. Mal auf so einem Level, das ist ein 800er Raum, also irgendwie knapp 800, kannst du es aber auch bestuhlen wie ein, ich sag mal, mit Tischen, kannst du auch ein bisschen kleiner mit weniger Leuten bestuhlen. Das ist, und da drin kannst du alles machen. Das ist so eine Mischung, also wie ich immer sag, so, das hat was aus. Es ist ein bisschen Industry, Bad Taste Las Vegas und ein bisschen Harry Potter Magic. Also, und aber mit richtig geilster neuer Technik und da macht es halt mal Spaß, natürlich auch die, ich glaube, so Mixed Nights mal richtig, also in Deluxe zu sehen nochmal. Und mein Traum wäre halt, dass so einfach, dass es da so ist wie in den Clubs, weil wenn du heute im Downstairs, Mad Monkey, Comedy Flash, du kaufst ja nicht mehr für Künstler-Tickets, sondern du kaufst für Donnerstag, ist Stand-Up-Comedy-Mixed-Show, Showcase. Du kaufst ein Ticket, du weißt nicht, wer kommt. Und wir, die Clubinhaber, also wie wir auch in München mit dem Lucky Punch, wir schauen, dass wir einfach ein geiles Programm haben, dass egal wer da ist, es immer gut ist. Und das ist ein ambitionierter Gedanke, das dann auch vor 800 zu machen, dass irgendwann die Leute sagen, hey, das war immer geil, was der Mittermeier da reinbringt. Wir gehen einfach hin, wir ziehen ein Ticket. Und deswegen spiele ich da auch beim Solo drin, weil das so ein geiles Venue ist. Also Ende November, 27. und 29. November hier in Berlin. Flashback, die Rückkehr der Zukunft. Ich freue mich, wie sauber das ist. Also ich werde da drin auch meine Aufzeichnung machen vom Programm. Und das mache ich nur in Räumen, die ich wirklich liebe.
Michael, danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke auch.